Guten Morgen.
Christel sagte vorhin zu mir, du warst ja schon so lange nicht mehr da. Das zeigt aber, dass ich zur Familie gehöre. Und das ist auch schön. Ja, danke nochmal, dass ich diesen Termin, der ja schon zugesagt war, verschieben durfte. Es war auch eine gute Zeit dort, die ich dort dienen konnte. Und so habt ihr geholfen, dass andere eine gute Zeit haben. Wie schön, ja? Ich möchte heute mit euch über Wunder sprechen. Und so, es gibt so große Wunder und kleine Wunder. Ein Wunder ist zum Beispiel, dass meine Frau heute dabei ist. Das war zwar lange geplant, aber hätte diese Woche noch gut kippen können, weil den Dienst, den sie da leitet, da waren sehr viele wieder krank und das war alles auf der Kippe und dann hat sich doch alles nochmal gut arrangiert. Und so ist es manchmal, wie das halt mit Wundern so ist, sie kommen unverhofft und spontan und wir rechnen nicht damit und dann sind sie da. Es gibt unterschiedlichste Arten und Wunder, und das hängt damit zusammen, dass Gott uns ja nach Geist, Seele und Leib geschaffen hat. Und manche Wunder sind für unseren Leib, dass wir eine Heilung erfahren, wunderschön. Manche Wunder sind aber für unseren Geist, dass wir plötzlich fähig werden, uns nach ihm auszurichten. Vielleicht gerade so, wie wenn man so einen Kurs wie Cleansing Classes hinter sich hat, dass man einfach wieder weiß, der Geist darf sich Gottes Geist unterordnen und das Wunder dieser Erfahrung der Gottesnähe. Dann gibt es seelische Wunder, wie wir vielleicht erleben, unsere Bürger, die jetzt zu uns kommen und Zuversicht suchen, Zuflucht suchen hier, das Wunder angenommen zu werden nach viel Druck, nach viel Leid, nach viel Schmerz. Und plötzlich ist da einer, der die Hand ausstreckt und der sagt, willkommen. So, auch das kann ein Wunder sein. Wir sehen also, Wunder sind ganz, ganz mannigfaltig. Grundlage für diese Bibelauslegung heute, für die Predigt heute, ist das bekannte Wunder von Kana. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Wer hat noch nie davon gehört? Alle? Welch Wunder! Das war das erste Wunder Jesu. Und es wird nur im Johannesevangelium beschrieben, ganz interessant. Und Johannes ist der einzige Evangelist, der gar nicht von Wundern spricht. Johannes sagt, für alle Wunder, die Jesus getan hat, nur, und er tat ein Zeichen. Also entscheidet selbst, ob wir heute vom Wunder der Wasser in Weinverwandlung oder vom Zeichen sprechen. Das soll aber Grundlage sein. Ganz kurz zusammengefasst, um euch damit reinzuführen, ich werde das später noch ausführen. Wie war das denn auf so einer jüdischen Hochzeit? Also ich kann euch eins sagen, es war ganz anders als auf einer deutschen Hochzeit. In der Regel hat man am Dienstag angefangen zu feiern. Warum am Dienstag? Weil Dienstag der dritte Tag der Woche war und weil am Dienstag schon in der Schöpfungsgeschichte Gott zweimal gesagt hat, es ist gut. Und deswegen haben die Juden gerne traditionell die Hochzeit am Dienstag gefeiert, so Gott sagt zur Braut, gut. Und zum Bräutigam, gut. Zweimal ein gut. Eine interessante Tradition, finde ich das hier. Nun, nicht nur, dass man Dienstag angefangen hat zu feiern, man hat 7 Tage lang gefeiert. Und man hat so viel wie möglich Gäste eingeladen. Und wenn es ging, auch sehr hochrangige Gäste. Unser zweitältester Bruder, mein Bruder Johannes, der wollte immer höher hinaus. Also was der alles für Ideen hatte, wollte mal mit dem Schlauchboot zu den Fidschi-Inseln fahren und solche Geschichten. Also immer so ganz hoch hinaus. Und zu seiner Hochzeit hat er den österreichischen Bundespräsidenten eingeladen. Ja, hat er tatsächlich gemacht. Und dann kam eine Karte, ein Brief, da stand, dass er alles Gute zur Hochzeit wünscht und da waren 1.000 Schilling drinnen. Ich meine, hat sich gelohnt, den Bundespräsidenten einzuladen. Ne? So, damals war das gang und gäbe, man hat also wirklich auch die hohen Leute eingeladen und man hat richtig lange gefeiert. Wenn wir uns jetzt die Hochzeit in Kana so ein bisschen anschauen, dann war die auch in der Nähe von Nazareth. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Maria und ihre Söhne, die Bibel sagt uns ja, dass Jesus mit seinen 3 Geschwistern dort auch war, irgendwie wahrscheinlich ein Verwandtschaftsverhältnis hatten, denn sie waren halt mit bei dieser Hochzeit eingeladen. Auch was den Wein anging, Wein hat ja in der Bibel eine mannigfaltige Bewandtnis, ganz interessant, was die Bibel uns alles über Wein sagt. Wir müssen aber davon ausgehen, dass damals der Wein weniger alkoholhaltig war, als wir das von heute kennen. Außerdem gab es ja in den Gesetzen Mose ganz klar die Aussage, dass sie nicht betrunken sein sollten. Und so hat man dann im normalen Leben dann auch den Wein mit Wasser verdünnt. Ob man das bei Hochzeiten auch gemacht hat, ist nicht überliefert. Vielleicht gab es da das Bessere dann. Aber im Alltag gab es Wasser dazu. Gut, das mal grundsätzlich zu Hochzeiten. Vielleicht noch etwas Grundsätzliches zur Hochzeit von Kana. Das war das erste Wunder Jesu. Und ich habe so den Eindruck, Jesus hat das noch so ein bisschen rausgezögert. Er war ja vorher schon so mit seinen Jüngern da. So als wenn das erste Zeichen, das erste Wunder den Countdown ausgelöst hat für seine Wirkungszeit und schließlich auch für seinen Tod am Kreuz. Und wenn wir wissen, wie sehr das alles ihn belastet hat, dann bis Gethsemane und den Schweiß in Blut verwandelt, so kann man sich menschlich vorstellen, dass er gerne noch so ein bisschen gesagt hat, lass uns noch mal warten mit dem ersten Wunder. Okay. Wunder heute. Ich möchte euch im Laufe dieser Predigt 2 Wunder vorstellen, die ganz unterschiedlich sind. Und da bitte ich den Jens einfach mal, dass er uns eine Folie ranwirft. Was ihr hier seht, ist die Karte von Nepal. Und wovon ich heute berichten will, ist vor circa 4 Wochen passiert. Also kein Wunder, wie die Wasser in Weinverwandlung vor 2000 Jahren, sondern etwas ganz Aktuelles. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das hier sind so die Grenzen von Nepal. Nepal wird im Westen und im Süden und im Osten von Indien eingeschlossen, so dass ihr in etwa auch einordnen könnt, wo das ist. Im Norden von China, hier neben Indien noch Bhutan und hier unten Myanmar, wo auch heute die Wahlen stattfinden mit der Friedensnobelpreisträgerin. Und Nepal selbst ist gar nicht groß. Von West nach Ost, also von hier nach hier, haben wir eine Entfernung von ca. 863 Kilometer und an der breitesten Stelle von Nord nach Süd haben wir eine Breite von ca. 250 Kilometer, also gar nicht so groß. Es ist ein sehr interessantes Land. Hier unten im Süden geht es runter bis 70 Meter über den Meeresspiegel. Ansonsten hier im Norden ist der Himalaya und 7 von den 10 8000er Bergen sind in Nepal. Das heißt, wir haben einen Höhenunterschied von 70 Meter. Hier circa ist der Mount Everest bei dieser Zacke. Da haben wir 8800 Meter. Also ein gewaltiger Unterschied, wenn ich denke, dass das gerade mal 200 Kilometer sind. Das Wunder, von dem ich berichten will, ist in einem kleinen Dorf, das hier liegt. Also circa 200 Kilometer vom Mount Everest entfernt. Da gab es eine Truppe junger Menschen. Ich weiß nicht, mit welcher Organisation die unterwegs waren, ob das Jugend mit einer Mission war. Das wird noch nicht mal berichtet oder überliefert. Aber die waren einfach in Nepal unterwegs oder sind im Moment in Nepal unterwegs. Und ihr Ziel ist es, in jedes Haus eine Bibel zu bringen. Das ist ein tolles Ziel. Also, ich würde mich sofort mit anschließen und sagen, wow, wenn ich die Chance hätte, da wäre ich mit dabei. Ja? Und diese Männer, diese jungen Leute, sind eines Tages zusammen und beten zu Gott, zeig uns, führ uns, wo sollen wir hin? Das ist immer das beste Gebet, das wir machen können. Gott, was hast du vor? Ich möchte im Zentrum sein von dem, was du vorhast. Und genauso haben diese Leute gebetet. Dann hat Gott zu ihnen gesagt, geht in dieses kleine Dorf Hong. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus, so wird's geschrieben, ja. J und dann H-O-N-G, Jong. Also, falls irgendeiner diese Predigt mal hört, lachen mich nicht aus, ich weiß es nicht besser. Dieses Dorf hatte 1995 noch 450 Einwohner. 2013 waren das aber nur noch 280 Einwohner. Wurde voll auch mit betroffen bei dem letzten großen Erdbeben, das wir in Nepal hatten. Ja, und Gott hat gesagt, geht dorthin, verteilt Bibeln, betet für die Kranken und verkündet die frohe Botschaft. Das Dorf Nhong liegt circa auf 3700 Meter Höhe. Also für den einen oder anderen von uns würde das schon zum Luft reichen, da müsste man schon, wenn wir das nicht gewohnt sind, dort zu sein. Sie haben sich in Gruppen aufgeteilt, als sie in dieses Dorf kamen, und vielleicht kannst du jetzt mal das erste Bild zeigen, Jan. Da unten seht ihr das Dorf, im Hintergrund seht ihr die Berge des Himalaya. Hier seht ihr eine alte Festung und ein Kloster, das sich in diesem Dorf auch befand. Wie gesagt, sie haben sich in Gruppen aufgeteilt zu 4 Leuten und sind in dieses Dorf marschiert. Und eine Gruppe von dem, der das berichtet hier, Tyler Cornell heißt dieser junge Mann, die haben empfunden, sie sollen zu diesem höchsten Berg in diesem Dorf hochmarschieren, da wo das Kloster war. Du kannst gerne das nächste Bild zeigen. Da seht ihr also den Aufgang zu diesem buddhistischen Kloster, und während sie da die Treppen hochgehen, kommt ihnen von oben ein Mönch entgegen und sagt im perfekten Englisch zu ihnen, hallo, ich bin Jems und ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen. Wir haben ganz selten Fremde hier. Kann man sich vorstellen, ein 280 Mann großes Dorf auf 3700 Meter in Nepal wird nicht so viel Besucher haben. Er berichtet weiter, dass er sein Englisch gelernt hat, weil er Schüler des berühmten Dalai Lama war und in Indien bei ihm auch gelehrt hat. Irgendwie war das schon verwunderlich. Tyler und seine Kollegen empfanden das so, Gott schickt sie zu jemand, der direkter Schüler des Dalai Lama war. Und sie sagen zu ihm, wir sind Anhänger von Jesus und Jesus ist Mensch und Gott zugleich und er ist der Gott, der größer ist als alle anderen Götter. Ja, sagt der Mönch, Jams, ich habe von ihm schon gehört, aber ich hatte keine Zeit mehr über ihn zu lesen. Ja, sagt Tyler, dürfen wir dir denn dann von ihm erzählen? Gerne, sagt der Mönch. Und Tyler hatte den Eindruck, und er nimmt seine Hände und fängt an, von Jesus zu erzählen. Und während er von Jesus erzählt, zuckt der Mönch zusammen und sagt, ich erlebe gerade, dass es mir heiß und kalt wird und ich merke so eine intensive Kraft und Begegnung, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und Tyler und seine Freunde sagen, ja, das ist Jesus, der möchte sich dir vorstellen. Ja, sagt Jam, dann kommt doch bitte morgen früh wieder und erzählt auch allen unseren anderen Mönchen davon. Und so sind sie weggegangen und 12 Stunden später sind sie morgens wieder diese Treppen hochgestiegen. Und während sie da hochsteigen, kommt ihnen Jems heißt er, entgegen und sagt, ich muss was Dringendes besorgen, ich habe gar keine Zeit, aber geht zu den anderen Mönchen und erzählt ihnen, was ihr mir erzählt habt. Und sie gehen da ganz hoch, und du kannst vielleicht das nächste Bild machen, und da sehen sie, wie diese Mönche dort beten. Und ein Mönch, circa 30 Jahre, kommt auf sie zu und stellt sich auch englisch sprechend vor und sagt, ich habe gehört, ihr wollt uns von Jesus erzählen. Und während er das noch sagt, kriegt eine junge Frau aus diesem Team den Eindruck und sagt, hier ist jemand, der bei dem letzten Erdbeben verletzt worden ist. Ja, sagt der Mönch ganz verwundert. Das bin ich. Und ich habe seitdem unendlich große Rückenschmerzen. Ja, dürfen wir denn dann für dich beten? Ja, gerne. Und dieser Mönch erlebt das Gleiche, was am Tag zuvor dieser Jems, der andere Mönch, erlebt hat. Die Kraft Gottes kommt und sie kommt so gewaltig, dass er spontan geheilt wird. Darauf führt sie dieser Mönch in das Allerheiligste dieses Tempels, wo noch mehr dieser Buddhisten beten, in den Götzensaal. Und diese Gruppe fängt in diesem Götzensaal weiter an zu beten. Und der Heilige Geist fällt in diesen Saal voller buddhistischer Götzenbilder. Und einer nach dem anderen öffnet sein Herz für Jesu. Machst noch mal ein Bild weiter? Das war nur ein paar Tage später. Sie konnten das ganze Dorf unterrichten im Evangelium. Sie konnten in jeden Haushalt eine Bibel hineinlegen. Ein ganzes Dorf, das sich für Jesus entschieden hat. Und Jesus kam in einen buddhistischen Götzenraum. Das ist nur eins der Wunder, die wir weltweit erleben. Mich hat's bewegt, dass ich's gelesen habe. Und wir müssen uns fragen, welche Wunder hat Gott für uns bereit? Sind wir bereit, wirklich mit Gott unterwegs zu seinem Wunder zu tun? Diese jungen Leute wollten nur eins, Bibeln verteilen. Und ich weiß, wie oft habe ich von euch gehört, am Weihnachtsmarkt den Jesusfilm verteilen. Ist im Prinzip ja nichts anderes. Oder das Grillen, war das gut, das Grillen? Ja? Ja? Die Liebe Jesu weitergeben. Wo ist der Unterschied zwischen dem, was diese jungen Leute da in Nepal getan haben?
Der Ort? Ach, ich glaube, Orte sind austauschbar, oder?
Der Unterschied ist die Erwartungshaltung. Glaube ich, dass Gott durch mich in der Situation, in der ich gerade bin, ein Wunder tue? Was wäre denn, Güte, wenn beim nächsten Gespräch mit deinen Arbeitskollegen der Heilige Geist so mächtig da ist, dass er Jesus erlebt? Gehen wir mal zurück nach Kana. Ich möchte euch diese Geschichte mal etwas anders ausschmücken. Stellt euch vor, Kana war auch kein allzu großes Dorf. Nun, damals war es vielleicht nicht so, dass man so Volkszählungen hatten. Wir wissen also jetzt nicht, ob die 280 oder 450 oder 500 oder 800 Einwohner hatten, aber es war nicht sehr groß. Archäologen haben sehr lange gebraucht und es gibt heute zwei Orte, wo man annimmt, dass es Kana sein könnte. Beide liegen nicht weit von Nazareth entfernt, die einen ungefähr 8 Kilometer, der andere 14 Kilometer von Nazareth entfernt. Und ganz interessant ist auch, dass man dort in der Gegend auch Ausgrabungen von einem Tempel gefunden hat, der dem Dionysos geweiht war. Und der Dionysos ist der griechische Gott des Weines. Ich fand das ganz interessant, dass dort also schon mal eine Kultur geprägt wurde, die den Gott des Weines verherrlichte. Und dass genau an diesem Ort Jesus sein erstes Wunder mit Wein tut. Und nun tauchen wir mal hinein. Ich mal euch das mal so richtig bildlich jetzt vor. Dass der Bräutigam, gute 20 Jahre alt, festlich geschmückt. Seine Mutter hat ihm noch mit einem Kranz gekrönt und gegen Abend, Dienstagabend, zog er dann los mit seinen Freunden und mit seinen Brüdern bis zum Haus der Braut. Mit ihm waren Leute, die Musik gemacht haben, die Lieder gesungen haben und es waren auch Brautjungfern dabei. Die zogen alle mit. Wir gehen einfach mal von 10 Brautjungfern aus. Ein Beispiel, das uns die Bibel ja auch sagt. Der Bräutigam wurde dann vom Brautvater mit einem Segensgruß empfangen und zur Kammer der Tochter geführt, wo die Braut also gewartet hat. Hineingehen durfte er alleine und dort saß dann die Braut schon und hat ihn erwartet. Und sie hat einen Schleier, saß also so, vor ihm hatte all ihre Ketten, all ihr Geschmeide angelegt. Die Kleider waren bunt gestickt. Alles war sehr festlich, mit Bändern verziert. Ihre Schwestern hatten sie sehr kunstvoll geschmückt. Und beim Schmücken schon die bange Frage der Braut, bin ich denn auch hübsch genug? Ja, du bist sehr hübsch. Heute haben sowieso immer etwas Betörendes an sich, sie sind immer hübsch. Und jetzt steht der Bräutigam da und jetzt kommt dieser Augenblick, wo der Schleier gelüftet wird. Und der Bräutigam weiß genau, draußen stehen alle und hören jetzt. Der Schleier wird gelüftet. Oh! Und dieses Erstaunen, dieses Entzücken verbreitet sich draußen weiter, wie es die Tradition war, und von Mund zu Mund, oh! Und das ganze Dorf und alle Gäste, die versammelt waren, oh! Er findet die Braut schön. So war das. Und dann führt der Bräutigam, die Braut nach draußen. Außen lag in der Luft so ein Duft von Myrrhe und von Nade, vermischt so mit ein bisschen Zimtduft noch dabei. Und dann wurde getanzt und gefeiert. Die Braut selbst war im Schnitt vielleicht gerade mal 15 Jahre alt, manche Bräute vielleicht sogar auch erst 13. Und dann hat der Bräutigam sie in sein väterliches Haus geführt. Alle Gäste waren da, sind gekommen, haben Hallo gesagt und die Feier ging los. Nun haben wir am Anfang schon gehört, dass so ein Fest möglichst groß sein sollte. Und ein großes Fest braucht viel zum Essen und viel zu trinken. Viel Wein. Wenn 7 Tage gefeiert wird und am ersten Tag schon es nicht mehr reicht für eine zweite Kanne Wein, ist irgendwas falsch gelaufen. Entweder kamen viel mehr Gäste als erwartet war, oder der Bräutigam war doch nicht so reich. Wow. Jesus sitzt mit einigen Männern im Kreis, sie erzählen. Es war auch üblich, dass man sich Rätsel gestellt hat. Wer war der Schlaueste? Ja, eine lockere, fröhliche Atmosphäre dabei. Und Maria war die Erste, die es mitkriegt. Was ist da los? Irgendwo ist Unruhe. Da in der Küche, der Speisemeister, irgendwas stimmt nicht. Oh Mann, der Wein geht aus. Peinlich. Also, das Getuschel in Israel war mindestens genauso groß wie das Getuschel, das wir hier manchmal erleben. Und wenn der Wein ausging, was würde man sagen? Ja, wie will der denn seine Braut ernähren, wenn er noch nicht mal seine Hochzeitsgäste bewirten kann? Tuschel, 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 tuschel. Ob das gut geht? Der ist ja bitterarm. Der hat die doch bestimmt nur wegen der Aussteuer geheiratet. Und wer weiß, ob er die nicht jetzt schon für den Wein schon auf den Kopf gehauen hat.
Tuschel, 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 tuschel.
Das hätte sich in ganz Galiläa rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Und Maria hat Erbarmen und sagt, das darf nicht sein. 2 sagt Gott am 3. Tag, es war gut. Und jetzt, am Abend, ist gar nichts mehr gut. Da passt doch was nicht. Und sie schaut Jesus an und sagt, der Wein ist alle. Und Jesus dreht sich um zu ihr und sagt, was ist zwischen dir und mir, Frau? Dieses Frau dürfen wir jetzt nicht so verächtlich nehmen, wie es manchmal ausgelegt wird. Das ist eher so dieser Begriff, wie man auch Madame mal zu einer Frau sagt. Aber es ist nicht dieses herzliche Mama oder Mutti, das sie sonst von ihm gehört hat. Es war die gewisse Distanz. Und dann, fast wie entschuldigend, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und jetzt finde ich das Fantastische an Maria, sie gibt nicht auf. Wir geben manchmal viel zu schnell auf. Maria gibt nicht auf. Sie schaut sich um und dann passiert etwas, was eigentlich gar nicht sein darf. Sie ist genauso wie Jesus Gast in diesem Haus. Und ein Gast hat sich genauso zu verhalten wie ein Diener, dem Hausherrn unterordnend. Aber sie übernimmt die Rolle des Hausherrn und sagt zu den Dienern, hey, wenn er euch was sagt, und sie deutet auf Jesus, dann tut das. ein Fauxpas. Etwas Unmögliches leistet sie sich, um eine Situation zu retten. In ihr war, es soll doch auch heute Abend alles gut sein. Diese jungen Leute müssen sich doch nicht gleich blamieren. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, wie viel Unruhe da noch entstanden ist. Aber irgendwann wendet sich Jesus um zu diesen Dienern, deutet auf 6 Krüge, die da stehen, und sagt, füllt diese mit Wasser. Oh, die waren noch halb voll. Das waren nämlich steinerne Krüge. Steinerne Krüge waren sehr selten. Und es verwundert, dass da steinerne Krüge waren und der Wein ausging. Früher hat man Tonkrüge benutzt. Steinerne Krüge mussten aus einem ganzen Block herausgeschlagen werden. Und es wird berichtet, dass diese Krüge circa 100 Liter Fassungsvermögen pro Krug hatten. Das heißt, du kannst dir vorstellen, was das für ein großer Stein ist, aus dem dieser Krug herausgehauen wurde, was das für Arbeit war und wie teuer so ein Krug auch war. Und diese Krüge hatten eine ganz spezielle Bedeutung. Sie dienten der rituellen Waschung. Bei Tisch sich zwischendurch die Hände zu waschen, oder im Vorwege die Füße zu waschen. Und jetzt füllt diese Krüge mit Wasser. Gut, die Diener, irgendwie beeindruckt von dem Befehl Marias, obwohl sie ihnen nichts befehlen durften, gehorchen. Aber jetzt kommt eine zweite, fast unvernünftige Aussage. Gebt dem Speisemeister zu kosten. Und wenn das nicht passiert wäre, glaube ich, würden wir heute von dem Wunder zu Kana überhaupt nichts wissen. Der Speisemeister, ich denke, er war ein guter Freund des Bräutigams, vielleicht Koch, stand in der Küche und hatte die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Essen zur rechten Zeit rauskam und dass immer wieder genug Wein nachgeschenkt wurde. Und er hatte eigentlich gar keine Zeit und gar keinen Kopf, jetzt sich irgend mit welchen Dienern abzugeben, die zu ihm kommen. Er war derjenige, der den Dienern befohlen hat. Denn er hatte genug Unruhe mit der Sorge, der Wein ist alle. Und jetzt kommen sie zu ihm mit dieser Schöpfkelle und sagen, probier doch mal. Und fast unbarsch will er sie schon fast wegschicken, und dann nimmt er diese Kelle und probiert. Und probiert nochmal und probiert nochmal. Das erinnert mich an die Zeit nach unserer Hochzeit. Mein Vater hat es sich nicht nehmen lassen, wir haben in der Gemeinde gefeiert, und er hat zur Hochzeitsfeier den Wein gesponsert. Und zum ersten Mal in meinem Leben hat Vater zu Hause eine Weinprobe gehabt. Da kam Weinvertreter und hat Wein präsentiert. Und er hat damals, 1978, schon Wein gekauft, die 13 D-Mark und mehr gekostet haben. Das war ein Vermögen. Der war aber auch wirklich gut. Dann blieb aber Wein über. Und wir haben schon gedacht, oder ich weiß nicht, ob meine Frau das gedacht hat, ich habe es zumindest gedacht, schön, wir haben Wein. Nee, sagt mein Vater, den habe ich gesponsert und was überbleibt, geht jetzt in die Gemeinde als Abendmahlswein. Schade. Und dann hättet ihr sehen sollen, wie das nächste Abendmahl abgelaufen ist. Das nicht so. Und die Abendmahlsgottesdienste waren voll. Vielleicht eine Art und Weise, wenn Abendmahl ist, das mal zu probieren, Guido. So, und der Speisemeister holt den Bräutigam und sagt, absolut unverständlich. Jeder gibt doch den schlechten Wein, und wenn die alle besoffen sind, jeder gibt erst den guten Wein, wenn die alle besoffen sind oder angeheitert sind, dann gibt's den schlechten, vielleicht mit Wasser versetzen. Du machst es andersrum. Und durch diese Aussage wissen wir von dem Wunder des Weins. Also, wenn Jesus ein Wunder macht, entdecken wir eins, er macht's perfekt. Was hat das jetzt einfach mit uns zu tun? Wunder sind keine Scherze, passieren nicht einfach nur mal so. Und ich bin überzeugt, dass auch dieses Wunder dort nicht zum Scherz war. Ich kann mir vorstellen, dass Gott hier wirklich auch den Zusammenhang mit dem Dionysus-Tempel berücksichtigt hat und gesagt, ich zeig euch, welcher Gott wirklich der Stärkere ist, welcher Gott im Regiment ist und dass ich ein Gott bin, der sich kümmert. Der sich kümmert, dass keiner zurückgestoßen wird, wie dieses junge Brautpaar, dass keiner Schaden nimmt, auch an seiner Seele, wenn er verspottet wird. Ich will euch zeigen, ich bin ganzheitlich für euch da. Wir haben von diesem Wunder in diesem buddhistischen Tempel gehört. Ein Wunder für den Geist. Vielleicht auch ein Wunder für die Seele, denn es wird dann auch noch berichtet, dass diese Mönche gelacht haben, nicht mehr aufhören konnten zu lachen und auch Befreiung für ihre Seele erreicht haben. Wir entdecken dieses Wunder immer wieder, wenn wir Abendmahl feiern. Das Wunder der Wandlung. Sein Blut wird Wein, sein Leib wird Brot. Und in diesem Wein und in diesem Brot, in diesem Blut und in diesem Körper, doch alles darinnen, um selbst zum Wunder zu werden oder selbst ein Wunder zu tun. Ich habe euch von zwei Wundern berichtet, die ich gerne erzählen möchte. Außer dem Wunder von Kana. Dieses Wunder ist circa ein gutes Jahr alt und hat in Europa stattgefunden. Ich glaube, dass wir viele Wunder auch in Europa haben, dass wir nur sehr wenig mitkriegen und wissen. Das Wunder hat in der Schweiz stattgefunden und der Mann, dem es passiert hat, heißt Christoph Schumm, lebt in der Nähe von Zürich und war eines Tages unterwegs mit seinem Motorroller und fuhr von der Arbeit nach Hause. Plötzlich kam ein Auto daher, das ihn übersehen hat und fuhr ihn voll über den Haufen, wie man so schön sagt. Und er lag da. Er sieht noch, wie das Rad von dem Auto 10 Zentimeter von seinem Kopf entfernt liegt. Da gibt der Autofahrer Gas und betreibt Fahrerflucht. Und er selbst kann noch aufstehen und denkt, ist ja gar nicht so schlimm, und geht nach Hause und war gar nicht weit von seinem Zuhause mehr entfernt und ruft von dort die Polizei an und die nimmt den ganzen Unfall auf, kommt dann auch vorbei und sagt zu ihm, wir bitten Sie herzlich, lassen Sie sich bitte vom Arzt untersuchen. Und weil er doch jetzt, nachdem das erste Adrenalin wieder abgebaut ist, merkt, dass der Rücken doch stärker wehtut, als er am Anfang gemerkt hat, geht er zum Arzt und lässt sich untersuchen. Und im Laufe von vielen Untersuchungen stellt sich fest, dass von einer Bandscheibe ein Stück abgesplittert ist und in den Nervenkanal der Wirbelsäule gerutscht ist. Und es war klar, es muss operiert werden. Diese Operation versprach aber nicht sehr viel Erfolg. Bandscheibenoperationen macht man auch heute nur noch sehr, sehr selten. Aber es war wichtig, dieses Stück aus diesem Nervenkanal da rauszuholen. Und dann sollte bei dieser Operation komplette restliche kaputte Bandscheibe entfernt werden und zwei Wirbel zusammengeschraubt, also versteift werden, Und das war das Ziel.
Der Arzt selbst sagte, ob sie hinterher querschnittsgelähmt sind, hat eine Chance von 10%. Ob sie hinterher geheilt sind, hat eine Chance von 40%. Das Risiko ist also groß. Es kann auch gar nichts passieren. Aber wenn wir gar nichts tun, werden sie ihr Leben lang unerträgliche Schmerzen haben. Also haben sie sich für diese Operation entschieden und kurz vor der Operation beim Abendessen sprechen sie mit ihrer Familie oder spricht er mit seiner Familie auch über die Chance, dass Gott doch heilen kann. Und sein 5-jähriger Sohn sagt, Papa, stimmt das wirklich, dass Gott heilen kann? Ja, sagt Papa, wenn wir ihn darum bitten, dann heilt er auch noch heute. Und dann steht sein kleiner Sohn am Abendbrotstisch auf, legt die Hände vor die Brust und betet, lieber Gott, schicke einen Engel, der meinem Papa eine neue Bandscheibe in den Rücken schiebt. Amen. Dann kam die Operation. Als Christoph Schumm wieder aufwacht, spricht er mit dem Arzt und sagt, können Sie mir sagen, wie ist es gelaufen, was ist? Sagt der Arzt, ja, wir haben dieses kleine Stück Knorpel aus diesem Nervenkanal rausgeholt und dabei aber gemerkt, dass die Nerven sich schon mit dem Knochen verschmolzen haben, weil da Reibung und Schmerz entstanden ist durch dieses Stück. Und wir mussten die Nerven von dem Knochen lösen. Und das kann auch für Sie jetzt noch Schmerz bedeuten, der auch noch lange andauern wird. Aber wir müssen sagen, wir wollten dann die Bandscheibe rausnehmen und da haben wir die Operation abgebrochen. Warum? Fragt Christoph Schumm. Ja, weil, das können wir uns auch nicht erklären, sie eine funkelnagelneue Bandscheibe haben. Sie schaut so aus wie die Bandscheibe eines jungen Mannes. Total unverbraucht, total neu. Und so haben wir sie wieder zugenäht und das war's. Gott schickt einen Engel, der meinem Papa eine neue Bandscheibe reinschiebt. Ich weiß, wir beten jeden Sonntag für Jens und für andere. Und ich weiß, wenn ich jetzt fragen würde, wer glaubt an Wunder, würden alle eure Hände hochgehen. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, glauben wir nicht nur an Wunder? Die Frage, die ich heute Morgen stellen würde, sind wir bereit, Werkzeuge zu sein, dass Gott Wunder tun kann? Sind wir bereit zu fragen, wie diese jungen Leute, Gott, wo soll's heute hingehen? Was sollen wir machen? Sind wir bereit zu fragen, was kann ich tun? Oder sind wir bereit, ein ganz kindliches Gebet zu sprechen, Gott tut das oder das? Schaut, das Wunder von Kana fordert uns heraus, umzudenken. Das Wunder ist eigentlich passiert, weil die Maria nicht aufgegeben hat. Vielleicht hätte Jesus doch gerne gewartet mit dem Wunder. Aber da war eine Frau voller Erbarmen. Weil einer krank war? Nee. Weil sie nicht wollte, dass ein junges Paar auf der Seite der Gesellschaft landet, ausgelacht wird. Manchmal sind es solche Kleinigkeiten, die ausschlaggebend sind, dass Gott ein Wunder tut, weil er in unseren Herzen einen Samen hineinlegt, der Barmherzigkeit, des Erbarmens für den anderen. Und wir glauben vielleicht selbst nicht, dass Gott jetzt gerade was tun möchte oder jetzt gerade was tun wird. Aber dieses Erbarmen in uns hat Wurzeln geschlagen und aus diesen Erbarmen heraus suchen wir Jesus auf. Tu doch was. Wer macht denn Wunder? Du? Ich? Hast du schon mal ein Wunder gemacht? Nee.
Aber ich kann dir eins sagen, ich habe mit vielen Leuten gebetet und es ist was passiert. Aber es war nie ich. Es war immer Jesus. Jesus hat nur etwas in mein Herz hineingelegt, dass ich der ausschlaggebende Punkt war, ihn zu bitten. Ich möchte uns motivieren, heute unsere Herzen neu sensibel zu machen. Gott, wo ist der Nächste, der dein Wunder braucht? Wo ist mein Arbeitskollege, der dich mal so richtig erfahren muss? Wo ist der nächste Nachbar, der in dieser Woche eine Operation hat? Wo sind die nächsten Flüchtlinge, die das Wunder der Anteilnahme brauchen? Wo du mehr gibst, als du sonst. Ich will euch heute nicht hineindrücken in eine Ecke, mach das oder mach das oder mach das. Ich will werben darum, dass wir ein Herz bekommen voller Erbarmen. Ein Herz, das bereit ist, die Kraft Jesu durch uns fließen zu lassen. Wir leben in einer Zeit, in der ich merke, dass Bedrückung zunimmt. Lass uns doch auf unsere Arbeitsstellen schauen. Da wird das Letzte aus den Arbeitnehmern rausgepresst. Und selbst die Arbeitgeber sind nicht mehr glücklich, weil eine Zunahme von Bürokratie und allem Möglichen herrscht. Weil Angst ist, was wird morgen sein? Krieg ich noch den Kredit, um die nächste Maschine zu finanzieren oder sonst was? Bedrückung nimmt zu. Bedrückung nimmt in unseren Familien zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ehen geschieden werden, wenn man gemeinsam lacht. Aber man lacht nicht mehr. Man geht aneinander vorbei. Bedrückung überall. Ich wünsche mir eine Umwelt, wo ich drin leben darf, voller Freude, voller Sieg. Eine Umwelt wie auf einer Hochzeitsfeier voller Jauchzen. Hast du gestern Abend gejauchzt? Halleluja! Da ist was passiert und dann ist man fröhlich und man kommt mit. Du hast das Wunder erlebt, dass Gott sich auch neu deinem Inneren erbarmt hat und dir Dinge gezeigt hat. Halleluja! Für alle, die es nicht wissen, gestern Abend war Abschlussabend bei uns in Tosted mit Cleansing Classes und sie war dabei. Wie schön. Ich war dreimal dabei und dreimal hat Gott mir was gezeigt. Das ist einfach nur auch zu empfehlen. Gott möchte, dass wir hörende Jünger werden. Wir sollen Teil der Lösung sein und nicht das Problem für die Lösung. Wir sollen auch nicht ganz stereotyp nur auf unsere Erfahrungen gucken. Vielleicht würde Jesus, wenn er nochmal Wasser in Wein verwandelt, ganz anders vorgehen. Er hat nie ein Wunder gleich gemacht. Dem einen hat er auf die Augen gespuckt. Dem anderen hat er gesagt, steh einfach auf und geh nach Hause. Wir können unsere Erfahrungen, die wir mit Gott machen, nicht eintauschen. Oh, wir leben so gerne aus Erfahrungen. Das hat schon mal funktioniert. Also, warum soll es nicht nochmal funktionieren? Weil Gott jeden Tag neues Leben, neue Frische, neue Wein geben will. Was ich glaube, ist, dass der Wein, den Jesus in Kana verwandelt hat, bis heute fließt. Und dass du und ich davon genießen dürfen. Von einem Wein, der wunderbar ist, der uns erfüllt, der göttlich ist. Ich hoffe, ganz inbrünstig, dass diese Predigt bei niemand einen Handlungsdruck auslöst. Ich muss jetzt tun. Ich möchte vielmehr, dass sie uns freisetzt. Ich darf erwarten. Ohne Druck, ohne Zwang, aber in Erwartung. Wir marschieren einfach mal los. Ach, wir sollen nach Nepal.
Gut, gehen wir nach Nepal. Ach, wir sollen nach Nyong. Gut, gehen wir nach Nyong. Ach, wir sollen in einen buddhistischen Tempel. Na gut, gehen wir da auch noch rein. Erwartung. Nicht Druck. Das würde ich mir wünschen, dass es uns treibt. Wir wollen uns auch nicht an Menschen oder an Dingen oder an Gegebenheiten ärgern, die uns dann Steine in den Weg leiten. Ich bin sicher, wenn Satan erstmal mitkriegt, dass du unterwegs bist im Auftrag des Herrn, dann werden die Steine größer werden, die er dir vor die Füße wälzt, oder? Er wäre nicht Satan, würde das nicht tun. Denn seine Aufgabe ist was? Zu zerstören. Das Werk Gottes zu zerstören. Und Gott möchte, dass sein Werk durch uns, seine Heiligen, hallo, seid ihr noch bei mir? Durch uns, seine Heiligen, wäre eine extra Predigt, gebaut wird. Du und ich sind in seinen Augen Heilige, gereinigt durch sein Blut, gewaschen, um andere freizusetzen. Guck nicht, ob das in deinen Denkkasten reinpasst. Lass uns doch mal wieder werden wie Kinder. Papa braucht eine neue Bandscheibe. Schick doch mal einen Engel vorbei. Ich weiß, ich war 6 oder 7 Jahre alt, da hatte mein Vater eine schwierige Evangelisation vor sich in der Schweiz. Und zum Abschied habe ich ihm gesagt, Papa, Jesus wird dich segnen. Ich habe mir mit Sicherheit diese Worte als 6-7-Jähriger nicht bewusst gewählt. Aber in der Zeit, als es sehr schwierig wurde, dort in der Evangelisation, als Papa aufgeben wollte, hat er sich an diese Worte erinnert. Jesus wird dich segnen. Und für ihn war das ein kleines Wunder, dass sein kleiner Bub schon prophezeit hat, es wird Segen kommen, und er hat durchgehalten. Und ich weiß bis heute, dass sich an dieser Evangelisation so viele Leute bekehrt haben. Da war einer, der hat nur reingesprochen. Wie ein Kind. Und du hast reingesprochen in das Leben deines Bekannten. Das kann ein Wunder sein. Den Mund öffnen und hineinsprechen in das Leben des anderen. Das, was danach kommt, hast du und ich nicht zu beeinflussen. Das tut Gott. Aber wir dürfen es fließen lassen. Wir sollten auch nicht so einen inneren Gradmesser haben. Oh, der hat aber Kranke geheilt. Der hat sogar Tote aufgeweckt. Ja, und ich habe nur ab und zu ein paar Witwen getröstet. Vielleicht war das Trösten der Witwen das Ausschlaggebende, weil du sie wieder motiviert hast, auf die Knie zu gehen und für andere zu beten. Wir wissen nicht, was in der unsichtbaren Welt passiert, weil du und ich einfach nur bereit sind. In der Waffenrüstung Gottes erkennen wir, wie Paulus uns sagt, Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Und das meint nicht nur die Bereitschaft, als Missionar nach Kamtschatka zu gehen oder nach Kathmandu, so heißt die Hauptstadt von Nepal, oder nach Mogadischu oder nach Dar es Salaam, sondern es heißt einfach die Bereitschaft, sich aufzumachen, auf Gott zu hören und dann zu handeln. Das mit dem Handeln ist unser größtes Problem. Ja, wir wollen ja keinen verletzen. Wir wollen ja immer, dass wir mit allen gut und friedlich zusammenleben. Jakobus sagt uns ganz klar, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern seid Täter. Und manchmal muss es oder wird es uns so passieren wie den Jüngern. Denen wurde verboten, im Tempel zu lehren. Und was sagen sie, Christel? Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann sind sie los.
Ich darf so wie du auch kein Evangelium auf meiner Arbeit verkünden. Das ist bei vielen Arbeitgebern so. Gerade wenn sie mitkriegen, woher du kommst. Neulich habe ich eine katholische Frau gecoacht, die Conny und ich auch aus Tosted kennen. Conny hat mit ihr ab und zu mal zusammengearbeitet bei den Weltgebetstagen. Und dann kam sie ziemlich betrübt, weil in der Familie alles gerade sehr schwer ist. Die Eltern im Krankenhaus und alles sonst bricht da auf sie ein und zusammen. Und sie kam einfach in mein Zimmer. Sie ist im Moment in einem weiteren Kurs in unserem Haus. Das Coaching mit ihr ist zu Ende. Und jetzt hat sie einen weiteren Kurs. Und sie kam und sagt, darf ich mich einfach mal 5 Minuten hierher setzen? Bei Ihnen ist so friedlich. Ja, natürlich darf sie sich ersetzen. Aber plötzlich hatte ich auch den Impuls, man muss Gott mehr gehorchen. Nun war das leicht, weil wir sie kannten, aber ich bin aufgestanden, bin zu ihr hingegangen, habe gesagt, wollen wir nicht erstmal beten? Da haben wir zusammen gebetet und sie ging getröstet weg. Danach habe ich mich entschlossen, ich werde nicht mehr zurückhalten. Wenn ich merke, Gott möchte, dass ich bete, dann werde ich beten und ihm mehr gehorchen als meinem Arbeitsvertrag. Er wird Gnade schenken, bin ich ganz sicher, bin ich überzeugt. Lass uns hinaustreten aus dem Status des Beobachters. Solche Geschichten hören wir gerne. Und wenn wir uns aufmachen und ein bisschen recherchieren, dann können wir jeder 10 solcher Geschichten haben. Und dann können wir hier eine Runde machen und jeder erzählt. Und wir sagen, oh, wem nutzt denn das, oh, die Braut ist schön? Den Gästen, die das alle mitmachen? Dem Bräutigam. Der hat was davon. Die anderen machen nur nach. Oh, wieder ein Wunder, schön. Du und ich, wir gehören dem Bräutigam. Er möchte was davon haben, dass wir schön sind in seinen Augen. Noch eins sagt uns das Wunder von Kana. Es passiert an ganz normalen Tagen, an unterschiedlichsten Orten und zu Zeiten, wo wir damit ganz bestimmt nicht rechnen. Keiner von uns geht auf eine Hochzeitsfeier, um Wunder zu erleben. Wir gehen auf eine Hochzeitsfeier, weil wir das Brautpaar kennen, weil wir uns freuen, gut zu essen, vielleicht zu tanzen oder gute Musik zu hören. Spaß zu haben, andere kennenzulernen. Aber wann bist du mal auf eine Hochzeitsfeier gegangen, um ein Wunder zu erleben? Ein ganz normaler Tag sozusagen. Dann passieren die Wunder. Dann möchte Gott durch unser Leben Wunder tun. Du weißt es morgens nicht, wenn du aufstehst. Und abends kannst du sagen, danke, dass du mich gebraucht hast. Das wünsche ich uns. Das möchte ich in unsere Herzen hineinlegen heute mit dieser Predigt. Bereitschaft, an Gott zu glauben, dass du und ich Bestandteil seines nächsten Wunders sein dürfen. Wisst ihr, dazu gäb's noch so viel zu sagen, aber ich glaube, ich könnte jetzt auch einiges zerreden. Ich habe schon viel zu lang gesprochen. Ihr seid ja so brav. Manchmal weiß ich, sind meine Predigten nicht die leichtesten. Aber ihr hört immer geduldig zu und ihr freut euch. Ich glaube, dass Gott in dieser Gemeinde ein großes Werk hat. Und Wunder werden dazugehören. Seid gesegnet. Amen.